Es ist schön, dass einige von euch Spanisch sprechen. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Das ist ein Teil von einem Bibelvers, denn also hat Gott die Welt geliebt. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Castro ist mein Name, Miguel und Isabel, meine Frau. Wir kommen nicht aus Kuba, obwohl wir Castro als Nachname heißen. Vielleicht sind wir irgendwie miteinander verwandt, aber das ist uns nicht bekannt. Wir kamen als Kinder nach Deutschland. Ich war 9 und Isabel war 7. Und da haben wir uns aber auch schon kennengelernt. Mit 9 habe ich meine Frau kennengelernt. Und da hat das irgendwie schon gefunkt, denn irgendwie hat Gott uns auch da geführt. Unsere Eltern waren Gastarbeiter, die klassischen Gastarbeiter, die aus Spanien kamen, um hier in Deutschland die Hochkonjunktur zu fördern. Hier die Siegener Gegend, da waren auch viele Ausländer, die von deutschen Gemeinden sonntags abgeholt wurden und in den Gottesdiensten gebracht wurden und dann evangelisiert und versorgt. Und aus dieser Zeit sind manche zum Glauben gekommen, die die spanische Arbeit und die internationale Arbeit in Deutschland gefördert haben. Unsere Eltern kamen nach Deutschland, weil sie hier 3, 4, 5 Jahre leben wollten, viel Geld verdienen, reich werden und dann schnell nach Hause und dort das dann genießen. Das hat so nicht geklappt. Aber wir haben hier in Deutschland etwas Wertvolleres gefunden, nämlich Jesus. Mit 18 kam ich zum Glauben, Isabel, ein paar Monate vorher durch deutsche Geschwister, die spanische Haushalten besucht haben und ihnen Bibel gebracht haben. Ein deutscher Bruder, der Spanisch gelernt hat, weil er spanische Gastarbeiter das Evangelium weitersagen wollten. Und Mission bedeutet, dass wir alle darin beteiligt sind. Und in dieser Gegend, ich weiß, manche von Ihnen haben viel Zeit verbracht, um diese Menschen, die Gott nach Deutschland gebracht hat, mit dem Evangelium zu versorgen, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Und heute können wir da sein, weil Jesus gnädig mit uns war und auch Menschen gebraucht hat. Ich würde gerne ein paar Bilder im Allgemeinen über die Missionsarbeit, die internationale Missionsarbeit in Deutschland, und dann erzähle ich einiges über unsere spezifische Arbeit in der Rhein-Main-Gegend, Rhein-Neckar-Gegend. Ich hoffe, das klappt mit dem Transponder. Vielleicht ist das zu weit weg. Ja, klick einfach mal die nächste. Ja, also das sind die Orte, wo spanische Gemeinden hier in Deutschland entstanden sind. Zurzeit gibt es etwas über 40 Gemeinden in Deutschland. Das sind nicht alle aufgeführt. Es gibt da noch Kreise, Hauskreise, Versammlungsorte. Ihr wisst ja auch, dass vor etwa 10 Jahren in Spanien auch eine große Krise war, und da kam eine zweite Welle von spanischsprachigen Migranten nach Deutschland. Und da durften wir mit ihnen, ihnen auch das Evangelium weitersagen. Wir haben, kannst du den nächsten, eine Anzahl von spanischsprachigen Mitarbeitern. Es sind die internationale Arbeit besteht ja auch in der Türkenarbeit, Italienerarbeit. Wir haben zurzeit 5 Mitarbeiter in der spanisch- und italienischen Arbeit. Der José Antonio ganz links, der ist jetzt pensioniert, aber dafür ist jetzt ein italienischer Mitarbeiter noch dazugekommen. Wir brauchen Missionare. Menschen, die hier in Deutschland leben, brauchen Jesus. Wir bekommen ja öfter Anrufe. Wir sind hier ein Kreis in Leipzig, in Dresden, in Berlin. Könnt ihr uns helfen? Könnt ihr jemanden schicken, der uns hilft, die missionarische Arbeit vorwärts zu treiben? Oft sind das Menschen, die jetzt aus Lateinamerika, aus Venezuela. In Leipzig gibt es eine große Schar von Spanischsprachigen, die versuchen, einen Gottesdienst zu starten, ihre Landsleute zu erreichen, und da dürfen wir mitwirken. Das sind die spanische oder einige der spanischen Missionare und Gemeindeleiter. Die spanische Arbeit ist vernetzt, das heißt, wir bekommen zusammen, wir planen miteinander Konferenzen, Jugendkonferenzen, Missionskonferenzen, Mitarbeiterschulungen, theologische Seminare. Manche Gruppen sind ziemlich klein und dadurch bieten wir ihnen eine Plattform, um jugendliche Männer, Ehepaare zu schulen und mit ihnen zu arbeiten. Kinder- und Jugendarbeit gehört zu unserem Dienst. Wir haben jedes Jahr eine Jugendfreizeit und eine Kinderfreizeit. Letztes Jahr nicht. Ihr wisst ja, manches ist letztes Jahr ganz anders gekommen. Wir waren nicht vorbereitet darauf, aber Jesus ist darauf vorbereitet und er weiß, warum das geschieht, was zurzeit geschieht. Was wir merken, ist, dass in dieser Zeit Gott vieles tut, das wir gar nicht so sehen oder doch sehen und uns daran freuen. In der Jugend- und in der Kinder- und Jugendarbeit dürften wir erleben, dass bei jeder Freizeit einige von ihnen zum Glauben gekommen sind. Wir sind sehr erfreut, dass von diesen jungen Leuten zurzeit wir um die 30 junge Frauen und Männer eine theologische Ausbildung hinter sich gebracht haben. Einige sind Missionare in ganz Europa, einige in Amerika. Wir haben einer unserer Jugendlichen, der jetzt Missionar in Mexiko ist und Bibelübersetzung macht. Also der Herr segnet über die internationale Arbeit in Deutschland, in der ganzen Welt. Mission ist für uns eine große Sache. Wir versuchen jedes Jahr eine Missionskonferenz zu machen. Das ist eine in Mannheim, und wir sind erstaunt, wie viele junge Leute auch dazu kommen. Menschen, die Jesus ruft und beruft, um ihnen deutlich macht, das Evangelium an Menschen weitersagen, das ist wichtig. Nach den Konferenzen versuchen wir immer 10 Tage, 2 Wochen in irgendeinem Land oder in Spanien war diesmal in einer kleinen Gemeinde, haben wir versucht, diese kleine Gemeinde zu helfen. Aber auch unsere Jugendliche, die an Mission interessiert sind, Erfahrungen sammeln. Und wir sind erstaunt, wie verändert junge Menschen aus einem Missionseinsatz zurückkommen. Das sind nicht die gleichen. Und wir nehmen nicht nur Jugendliche mit, wir nehmen auch Erwachsene mit, die mithelfen wollen. Wir nehmen jemanden, der für die Jugendliche kocht. Wir nehmen jemanden, der sie betreut, der fährt. Und das ist ein tolles Miteinander. Das schätzen wir sehr. Die Frauenarbeit. das ist, Frauen sind, also vor allem die spanischsprachigen Frauen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, die manchmal keine Verwandten haben, niemanden kennen. Oft ist das so, dass sie jemanden geheiratet haben, der sie nach Deutschland gebracht hat. Und nach kurzer Zeit geht das schief. Also Isabel, meine Frau, wir haben ja 4 Kinder, das habe ich nicht gesagt. Wir haben auch 9 Enkelkinder. Wir sehen nicht sehr alt aus, aber es ist viel geschehen. Und unsere Kinder sind schon alle aus dem Haus. Wir haben ein Gästezimmer und meine Frau hat eine Sicht für Frauen in Not. Und bei uns übernachten manchmal eins, manchmal eine Woche, manchmal einige Monate Frauen, die in einer Notsituation sind. Und wir betreuen sie, wir reden mit ihnen über die Liebe Gottes, über das Evangelium. Und wir haben oft Gäste zu Hause, die aus einer Notsituation herauskommen und eine Gelegenheit, uns Gott eine Gelegenheit bietet, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Manchmal klappt das besser, manchmal nicht so gut, aber Gott schenkt uns diese schöne Möglichkeit. Ehepaare ist eine Arbeit, die zwangsläufig uns immer wieder vor die Füße gelegt wird. Nicht alle Ehen funktionieren so, wie sie gedacht oder wie es gedacht ist. Vielleicht haben Sie einige Erfahrungen selber oder mit Menschen, die Probleme in der Ehe haben. Manchmal ist die Sicht des Mannes und der Frau eine ganz andere. Anfänglich ist alles schön, wir lieben uns, wir bleiben uns, wir schwören uns die Treue, bis dass der Tod uns scheidet. Und bei den ersten Problemen ist, bis dass der Tod uns scheidet, ganz schnell vergessen. Und dann kommen tatsächlich die Probleme und man weiß nicht, wie man mit diesen Problemen zurechtkommt. Schon Mann und Frau sind sehr unterschiedlich, aber Mischehen, da gibt es noch andere Probleme. Mischehen sind, ein Ehepartner kommt meinetwegen aus Spanien und ein anderer kommt aus Italien oder aus Deutschland oder aus Lateinamerika. Und das sind die Hintergründe, das sind auch die Charaktere oder die Sichtweisen ganz anders. In Lateinamerika ist es oft so, was der Mann sagt, das wird getan. Und in Deutschland ist es so, dass die Frau sagt, ja halt mal, wir reden das erstmal und dann entscheiden wir. Oft versteht man die anderen Kulturen oder die Problematik der anderen Kulturen nicht so sehr. Aber es ist erstaunlich, dass oft diese Probleme uns Möglichkeiten schenken, diese Ehepaare das Evangelium weiterzugeben. Das ist ein Seminar, den wir ja einmal im Jahr machen mit Mischehen. Also Ehepaare, die aus unterschiedlichen Ländern kommen. Und es ist erstaunlich, dass da lassen sich auch Ehepaare einladen, die normalerweise gar nicht zur Gemeinde kommen, aber die Probleme in der Ehe haben. Und wir haben die Möglichkeit, ihnen Prinzipien der Bibel weiterzugeben. Und oft ist das so, dass sie suchend werden und mehr über Jesus wissen wollen. Wir bauen auf Schulung unserer Mitarbeiter. Das ist ein Seminar für Mitarbeiter in Eichenbach. Da waren etwa 80, ist vor 2-3 Jahren war das gewesen. Letztes Jahr, also dieses Jahr hatten wir eins, das hat aber so ausgesehen. Ja? Jeder stand vor seinem Computer und hat dann das Seminar verfolgt. Seit einigen Jahren arbeiten wir auch mit Männern. Wir haben entdeckt, wenn wir die Männer erreichen, erreichen wir auch die Familie. Mit Männern spricht man nicht, man unternimmt etwas. Und während man etwas unternimmt, da redet man miteinander. Wir machen einmal im Jahr eine Fahrradtour, manchmal zum Bodensee, also wir fahren nicht mit dem Rad zum Bodensee, sondern mit einem Anhänger, aber dort angekommen, drehen wir eine Runde und es ist erstaunlich, wie viele Gespräche stattfinden, wie viel Not da ist. Und wenn die Nähe erstmal geschaffen wird, dann kann man über geistliche Dinge reden. Und Männer haben oft, man sagt, eine harte Schale, aber einen weichen Kern. Und wenn man die harte Schale durchdringt, dann kann man merken, wie Jesus schon an ihnen gewirkt hat, wie viele Dinge schon Jesus an ihnen getan hat. Nun, Isabel und Miguel, wir arbeiten vor allem in der Pionierarbeit. Unser Dienst ist von der Pike auf, Gruppen zusammenzuführen, Menschen zu besuchen, Menschen zu begegnen, sie zusammenzuführen und Jüngerschaft anzubieten, Evangelisation, Seelsorge. Und wir haben in den letzten 30 Jahren, also ich muss erstaunen, ist schon 32 Jahren, dass wir Missionare der Mission für Südosteuropa sind. Also ich glaube, ich war 27. Das ist, als ob es gestern gewesen wäre. Ja? Aber der Herr hat uns geführt, er hat uns im süddeutschen Raum, also zwischen Frankfurt und Stuttgart, das ist unser Arbeitsgebiet. Und da dürften wir in Frankfurt, in Darmstadt, in Mannheim, Stuttgart und Karlsruhe und dazwischen drin noch einige Hauskreise und Gruppen mit aufbauen. Und wir sind froh, dass die meisten dieser Gemeinden, dieser Gruppen zurzeit uns nicht mehr brauchen. Ja, heute predigt in Mannheim ein Brasilianer. Wir sind ja auch sehr international. Also in unserer Gemeinde in Mannheim gibt es etwa 20 unterschiedliche Nationalitäten. Ja? Wir haben Spanier, wir haben Brasilianer, Italiener, deutschsprachige Engländer. Also es ist eine ganz bunte Mischung. Und das tut uns ganz gut. Das ist ein Bild von Mannheim, Gottesdienste. Also da war noch kein Corona, da wir sitzen ziemlich zusammen. Wir hatten vor einigen Jahren ein internationales Fest, da haben wir gemerkt, wie viele Nationen Gott zusammenführt. Menschen, die aus Ländern kommen, wo Missionare gar nicht hinein können. Länder, wo das Evangelium nicht gepredigt werden darf, kommen nach Deutschland. Und hier dürfen wir ihnen frei das Evangelium weitersagen. Wir bauen in unserer Missionsarbeit auf Hauskreise. Das ist unser Hauskreis in Weinheim, der ist zu groß geworden, den haben wir nicht geteilt, sondern multipliziert, vervielfältigt, haben dann auch ein Leiter dafür ausgebildet und wir sind dann zu einem anderen Stadtteil in Segenheim. Da sind wir schon wieder 2-3 Jahre und der ist wieder groß geworden. Also wir müssen sagen, im letzten Jahr durch die Pandemie sind unsere Hauskreise, haben sich fast alle verdoppelt. Dadurch, dass wir über Internet, also Videokonferenz die Hauskreise hatten, konnten Menschen teilnehmen, die weiter weg waren, Ehepaare, die kleine Kinder hatten, die normalerweise gar nicht in den Hauskreisen kommen konnten, oder Menschen, die zu weit weg waren und nicht nach Mannheim gefahren sind. Wir staunen jetzt, dass also zum Beispiel unser Hauskreis in Seckenheim, wir hatten vor kurzem ein Bild, der ist schon, wir haben schon über fast 30 Personen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das machen, wenn wir wieder zusammenkommen können. Denn in einem Wohnzimmer passen wir nicht mehr. Und es ist erstaunlich, weil die Geschwister, die wollen gar nicht auseinandergehen. Die wollen zusammenbleiben. Für die ist es kein Problem. In unserem Wohnzimmer, wir haben ein ziemlich großes Wohnzimmer, aber da war alles belegt mit Kissen auf dem Boden und so weiter. Und es ist erstaunlich, wie Gott Menschen zum Glauben führt. Durch die Einladung in den Häusern, durch die Gemeinschaft, durch diese 3 Gs, diese geistliche 3 Gs, werden Menschen offen, sie wollen miteinander Gottesdienst feiern, miteinander Gemeinschaft haben. Und das Erstaunliche ist, dass trotz dieser Pandemie Menschen zum Glauben kommen. Gott hört nicht auf zu wirken. Der Heilige Geist hört nicht auf, Menschen zu begegnen und ihnen von ihrer Situation zu überzeugen. Dieses Jahr hatten wir eine Taufe, also 4 junge Menschen ließen sich taufen. Die erste Taufe mit Maske, das hatten wir vorher so nicht. Ja, also der junge Mann ist mit Maske getauft worden. Das kann er seinen Enkelkindern erzählen, wenn es soweit ist. Ja, hier ist noch ein Bild aus Darmstadt. Die Gemeinde ist auch, wir hatten jetzt ein Missionar, ein Pastor berufen, der jetzt die Gemeinde in Darmstadt betreut. So, dass die Missionare der Mission für Südosteuropa Freiraum bekommen. Wir beten jetzt über, wo der Herr uns in diese frei gewordene Zeit, die wir in Frankfurt, in Stuttgart, in Karlsruhe und in Darmstadt eingesetzt haben, das sind jetzt Mitarbeiter, das sind jetzt Leiter, Gemeindeleiter, die diese Gemeinden leiten, und jetzt haben wir mehr Zeit für Mission, und wir beten, wo der Herr Türen öffnet, damit wir dort weiter unseren Dienst machen. Die Straßeneinsätze ist eine ganz wichtige Sache, die wir als Gemeinde in Mannheim erleben. Durch diese Straßeneinsätze kommen wir an Menschen, die normalerweise gar nicht in die Gemeinde kommen. Da ist ein junger Mann, Roberto, der kam aus Spanien, der sagt, er hatte 90 Euro in der Tasche, hatte von jemandem gesagt bekommen, komm nach Deutschland, da findest du sofort Arbeit, da findest du sofort eine Wohnung, kein Problem. Und er kam, fand keine Arbeit, keine Wohnung. Jemand hatte Mitleid mit ihm und hatte ihn angeboten, bei ihm zu schlafen, aber morgens musste er raus und abends halt zum Schlafen kommen. Und er war an einem Samstag in Mannheim, ging durch die Straßen, er hatte nichts zu tun, er wusste nicht, wie er seine Zeit totschlagen sollte, und kam an diesem Büchertisch vorbei, und jemand sprach ihn an in spanischer Sprache, und er war erstaunt, dass mitten in Mannheim jemand mit ihm Spanisch spricht und über Jesus erzählt. Er wurde eingeladen in die Gemeinde, er erzählt und sagt, ich kam und war so ein bisschen vorsichtig, ich wusste ja nicht, wo ich da hinkomme, vielleicht ist das eine Sekte. Und als der Pastor predigte, dachte ich, die Leute haben ihm von mir erzählt. Und jetzt predigt er mich an und guckte halt, wie die anderen sich benahmen, und sah aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Und das geschah, so erzählte er, 3-4 Mal, bis er kapierte, niemand erzählt dem Prediger über mich, über meine Situation, sondern Gott spricht zu mir. Und dieser junge Mann bekehrt sich, lässt sich taufen und ist jetzt ein treuer Mitarbeiter in der Straßenevangelisation. Und er sagt, das ist mein Dienst, weil ich weiß, dass durch diesen Dienst Jesus mich gefunden hat. Einige Gebetsanliegen. Betet für junge Ehepaare. Menschen heiraten oft nicht oder heutzutage nicht mehr mit der Sicht, was will Gott von uns, was erwartet uns, also welchen Weg geht Gott mit uns und er wird bei uns sein, sondern heute ist es oft in den Ehen oder so, erlebe ich das bei manchen, oh, ich will es soll schön sein, ich will es gut haben. Und wenn meine Gefühle nicht mehr so sind, wie ich es erwarte, dann suche ich mir was anderes. Ja? Und wir haben sehr viele junge Ehepaare, die wir betreuen, seelsorgerlich betreuen, weil sie nach ein paar Jahren Ehe gemerkt haben, wir sind gar nicht darauf vorbereitet. Wir wissen gar nicht, was Ehe ist. Wir sind sehr egozentrisch bestimmt, aber das, was Gott mit uns vorhat, darauf sind wir gar nicht vorbereitet. Betet für diesen Dienst, den wir haben. Jüngerschaft, das sind 4 junge Leute, die, mit denen ich Jüngerschaft mache. Eugenio, Alan, Josimar und Pietro. Er ist Spanier, ein Brasilianer, 2 Brasilianer, ein Italiener. Menschen, die sagen, wir wollen im Glauben weiterkommen. Nehmt ihr Zeit mit uns. Und ich merke, es lohnt sich, sich Zeit mit jungen Menschen, aber auch mit Erwachsenen zu nehmen, sie zu begleiten und ihnen zu zeigen, was das Reich Gottes alles beinhaltet und was Gott mit uns und durch uns in seinem Reich machen möchte. Ein drittes Gebetsanliegen ist Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben gemerkt, dass oft das so ist, dass die Kinder in der Gemeinde sind, wenn sie 12, 13, 15, Pubertät, dann beginnen sie andere Interesse zu haben und irgendwie wird die Gemeinde für sie nicht mehr attraktiv und suchen sich dann wo ganz anders das, was sie meinen, zu brauchen. Wir bereiten zurzeit einige Mitarbeiter in der Jugendarbeit und wollen, dass Gott uns leitet, dass Gott uns führt, damit junge Menschen Verantwortung und einen Kompromiss mit Jesus wahrnehmen und ihr Leben mit Gott oder mit Gott ausrichten. Vielen Dank, wenn ihr für uns betet. Also ich könnte noch viel erzählen, aber Roland sagte, du musst dich an die Zeit halten. Ein Spaß. Mission ist die Mission Gottes ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn ich mich mit Mission beschäftige, da kommt mir oft ein Kapitel in der Bibel, im Neuen Testament, der uns sehr wohl bekannt ist. Eigentlich kennen wir diesen Kapitel in und auswendig. Lukas 15. Kennt ihr Lukas 15? Ja. Das sind drei Gleichnisse. Der erste ist der verlorene Schaf, das verlorene Schaf. Dann die verlorene Münze, der Groschen. Und dann der verlorene Sohn. Alles verloren. Und da ist jemand, der sie sucht. Das Suchen ist für uns heute ja sehr vertraut. Wir sind Suchende. Immer suchen wir irgendetwas. Ja? Ich habe einen Freund, wenn wir im Gespräch sind und es kommt eine Frage und wir haben keine Antwort oder wir diskutieren über diese, dann sagt er immer, ich frage Google. Da ist eine Suchfunktion und irgendwie bei dieser Suche findet er das immer. Heutzutage brauchen wir gar nicht mehr anzuklicken, sondern da ist Siri und Alexa. Da brauchen wir nicht einmal zu tippen. Da stellen wir unsere Fragen. Wir müssen auch gar nicht mehr auswendig lernen. Wir müssen jetzt nur noch wissen, wo die Information zu finden ist und dann suchen wir sie halt. Jede Internetseite, jeder Browser hat eine Suchfunktion, also diese Lupe. Wir brauchen nichts mehr auswendig zu lernen. Selbst Bibelverse lernen wir nicht mehr auswendig. Wir haben die digitale Bibel und dann suchen wir halt in dieser Bibel den Vers, den wir brauchen. Was sagt die Bibel? Wo sollen wir sein Wort aufbewahren? Im Handy? Nein, in unserem Herzen. Ja? Bewahrt mein Wort in euren Herzen. Und da in diesen drei Gleichnisse, da gibt es diese drei verlorene Objekte. Ein Tier, eine Münze, ein Mensch. Und mir geht es jetzt nicht darum, das zu sagen, was wir immer über diese Verse hören, sondern ich möchte ganz praktisch, missionarisch praktisch werden. Ja? Das verlorene Schaf liegt ja in der Natur, dass es eine schlechte Orientierung hat. Das Schaf entfernt sich von dem Schäfer. Schafe gehen oft verloren. Und dieses verlorene Schaf steht als Beispiel für verlorene Menschen, die den Weg zu Gott nicht finden. Und Gott sagt, geht ihr zu ihnen. Geht hin in aller Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Aber nicht alle können gehen. Wir können zu unseren Nachbarn gehen, wir können zu unseren Arbeitskollegen gehen, wir reden mit den Menschen, die uns nahe sind, aber nicht alle können gehen. Trotzdem ist dieses Gehet hin eine gemeinsame Verantwortung. Für die Menschen, die ferne sind, beruft Gott Missionare. Menschen, die diese Berufung haben, ihren Ort, ihre Gegend zu verlassen und dorthin zu gehen, wo Menschen sich befinden, die Jesus noch nicht kennen. Aber der Auftrag, der gilt uns allen. Denn nicht nur die Missionare, die gehen, haben den Missionsauftrag. Der Missionsauftrag ist auch für Kreuztal, für hier. Auf jeden Fall sind wir daran beteiligt. Und wenn wir nicht gehen können, sieht unsere Beteiligung so aus, dass wir für diese Missionare beten, dass wir sie unterstützen, dass wir für sie spenden. Sie sind Teil dieser Berufung. Wir sind alle Berufene. Nicht nur die Missionare, die gehen, sind die Berufene. Wir sind alle Missionsberufene. Wir können nicht diese Last einfach auf die Missionare abwälzen und sagen, das ist euer Dienst. Nein. Nur wenn wir die gleiche Erfahrungen haben, In unserer Gegend, wie die Missionare auf dem Missionsfeld, können wir richtig für sie beten, können wir empfinden. Erst wenn wir den Metzger, den Nachbar, den Arbeitskollegen von Jesus erzählen und wir eine negative Antwort bekommen, erfahren wir, wie die Missionare es empfinden, wenn sie im Ausland das Evangelium predigen und sie abgelehnt werden. Erst wenn wir diese Ablehnung erfahren, können wir uns mit Missionare identifizieren. Es ist ja nicht so, dass wir für das Evangelium nicht leiden müssen. Auch wir müssen für das Evangelium leiden. Auch wir müssen wir uns aufopfern für das Evangelium. Geht hin, in aller Welt predigt das Evangelium. Und da ist noch eine Münze, eine verlorene Münze. Und diese Geschichte ist ganz interessant. Eine Frau hat 10 Groschen, 10 Münzen, sie verliert eins, merkt das und ist außer sich. Sie sucht das ganze Haus ab, unter dem Sofa, hinter der Spüle, wo auch immer, unter dem Bett, bis sie es findet. Ganz interessant an dieser Geschichte, an diesem Beispiel von der verlorenen Münze, ist, dass die verlorene Münze zu Hause ist. Im Haus der Frau. Manchmal denken wir, dass die verlorene draußen sind, im Ausland sind, in der Nachbarschaft, aber nicht bei uns. Diese Geschichte erzählt uns, dass auch in unserem Haus, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld Verlorenes ist und wir es suchen müssen. Wie geht eine Münze verloren? Nun ja, wir verlegen sie. Habt ihr schon mal was irgendwo hingelegt? Ihr habt es vergessen und ihr wisst nicht mehr, wo es ist. Also mir ist das oft passiert. Und in letzter Zeit noch mehr. Ich glaube, je älter ich werde, umso vergesslicher werde ich. Ja? Und dann suche ich einige Stellen ab, bis ich es finde. Und wenn ich es gefunden habe, oh, schön. Ja? Man vergisst, wo man es hingelegt hat. Manchmal lässt man etwas fallen und es rutscht irgendwo unter der Couch oder irgendwo, wo wir es nicht mehr finden. Und je nachdem, wie wertvoll es ist, was wir verloren haben, suchen wir es oder wir suchen es nicht. Ab wann suchen wir eine Münze? Wann lohnt sich etwas weiter zu suchen, bis wir es finden? Manchmal denken wir, oh ja, ich werde es irgendwann mal finden. Ich kann mich erinnern, vor kurzem, da war die Europameisterschaft Fußball und da hat Spanien gespielt und das Spiel wollte ich sehen. Und wir saßen im Wohnzimmer und ich habe meine Hände eingecremt und habe meinen Ehering so auf einem Tisch gelegt und wir haben Fußball geguckt. Und war ganz interessant und ich habe mich dann so bewegt, habe meinen Ehering mit meinem Ellbogen angestoßen und es ist auf den Boden gefallen. Und ich saß, wir haben so einen großen Sessel, so einen schweren und der fiel da irgendwo. Ich habe geguckt und ich habe es nicht gefunden und jetzt war die Entscheidung, soll ich weitersuchen und den Spiel verpassen? Oder soll ich den Spiel anschauen und den Ring nachher suchen? Naja, meine Frau war dabei, da hat sich die Frage schon gelöst. Ich habe den Ring gesucht, weil er mir wichtig war und ich wollte nicht, dass dieser Ring da irgendwie verloren bleibt. was ist denn in unserem Haus, was ist denn in unserer Gemeinde verloren? Es gibt Dinge, die sehr wertvoll sind. Es gibt manchmal Dinge, die uns sehr vertraut sind. Und weil sie uns so vertraut sind, meinen wir, dass diese schon dazugehören. Manchmal sind das unsere Kinder, die nicht begehrt sind, die nicht gläubig sind, die zwar zum Gottesdienst kommen, die in den Kinder- und Jugendstunden sind, aber die sind verloren. Und wir müssen sie suchen, finden. Wir müssen ihnen das Evangelium geben. Manchmal ist es ein Ehepartner, ein Ehemann oder eine Ehefrau, die nicht gläubig sind. Manchmal sind das ja, Menschen, die uns sehr nah sind. Die dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. Mission geschieht auch innerhalb der eigenen vier Wände. Und oft ist das so, dass wir meinen, die sind ja schon so lange dabei, die haben das Evangelium schon so oft gehört, aber sie haben den lebendigen Jesus noch nicht erkannt und aufgenommen. Und darauf, also diesen Fokus dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ja? Ich selber bin erst mit 18 zum Glauben gekommen. Ich habe geglaubt, dass es einen Gott gibt. Ich habe versucht, ein guter Mensch zu sein, weil ich dachte, wenn ich gut bin, dann gefalle ich Gott. Aber ich hatte Jesus nicht als mein Herr und Heiland erkannt. Ich hatte nicht verstanden, was es mit meinen Sünden auf sich hat und was das für die Ewigkeit bedeutet. Ich habe zwar gewusst, dass Jesus vor 2000 Jahren auf einem Kreuz gestorben ist, aber ich hatte keine Ahnung, wie das mit meiner Sünde zusammengehört. Bis jemand, eine Missionarin, die mit der Kinderevangelisation beschäftigt war, Kinderevangelisationsbewegung, diese Missionarin, die hatte einen Blick für junge Menschen. Und diese Missionarin hat junge Menschen das Evangelium erzählt und hat ihnen von Jesus erzählt. Und hat ihnen erzählt, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und was es bedeutet, dass was unsere Sünden in Bezug auf Gott ausmacht. Diese Frau hat ganz gezielt das Evangelium den Jugendlichen erzählt. Und erst da, mit 18, obwohl ich lange schon mit Gott und die Welt beschäftigt war und selbst schon interessiert war, aber erst da, als ich konfrontiert wurde und als der Heilige Geist mich überzeugt hat, erst da wurden mir die Augen geöffnet. Erst da habe ich verstanden, was Evangelium bedeutet. Und erst da konnte ich mich entscheiden und Jesus in meinem Herzen aufnehmen. Und erst da habe ich Heilsgewissheit bekommen. Ja? Oft sind Menschen um uns da. Und weil sie schon so lange da sind, meinen wir oft, die gehören dazu. Und diese Geschichte, die sagt uns, dass die Münze zu Hause war. Die war im geschützten Heim, aber trotz allem war sie verloren. Das ist Mission. In den eigenen vier Wänden. Schauen wir nicht drüber hinweg. Unsere Missionsarbeit beginnt in unserem Jerusalem. Und da ist noch der verlorene Sohn. der ist gegangen. Ganz kurz. Dieser verlorene Sohn wusste, dass sein Vater auf ihn wartet. Dieser verlorene Sohn war bewusst, wenn es ganz schlecht wird und Gott hat ihm begegnet und er ist in sich gegangen und dann wusste er, da ist eine Stelle, da kann ich zurück. Liebe Geschwister, wie viele Menschen waren schon da? Wie viele Menschen haben wir begegnet, die nicht mehr da sind? Wissen die, dass hier eine offene Tür ist, wo sie zurückkehren können? Oder haben wir die Türen verschlossen? Wenn sie weg sind, sind sie weg. Wir haben keine Verantwortung mehr für sie. Der Vater des verlorenen Sohnes war jeden Tag da und hat geschaut, ob sie wieder zurückkommen. Er hat die Tür offen gelassen. Und er war bereit, als der Sohn über den Hügel kam, dann rannte der Vater los und umarmte ihn. Haben wir die Tür offen gelassen für die, die gegangen sind? Wissen die, dass die jederzeit zurückkehren können? Das verlorene Schaf geht hin. Die verlorene Münze suchen wir die, die zu Hause sind, aber verloren. Und der verlorene Sohn haben wir die Tür offen gelassen, wenn Gott sie wieder zurückführt. Lass uns beten. Lieber Vater, ich danke dir. Mission bedeutet, dass du uns sendest. Und es ist unterschiedlich, wohin du uns sendest, aber du sendest uns, und wenn es innerhalb der eigenen vier Wände sind. Du sendest uns, eine frohe Botschaft des Heils weiterzugeben. Wir sind Gesandte, und ja, und diese Berufung wollen wir nicht ablegen, sondern wir wollen es wahrhaben, wir wollen es an uns reißen. Wir wollen für diese Menschen beten, die um uns sind, die auch weiter weg sind oder ganz in der Ferne. Wir sind an deinem Missionsauftrag gebunden und wir sind Teil deines Königreiches. Wir wollen uns daran beteiligen, wir wollen daran beteiligt werden. Schenke uns Gnade, schenke uns die Möglichkeiten, schenke uns diese Möglichkeiten, mit den Menschen, die uns nahe sind, dein Wort zu teilen, und schenke Gnade, dass dein Evangelium in ihnen aufgeht, dass sie erfahren, dieses ewige Leben erfahren und ewiges Leben mit dir bekommen. Ich danke dir für die Gemeinde hier in Kreuztal. Ich danke dir für die Leide, ich danke dir für die Geschwister, ich danke dir für die Jugendlichen und für die Kinder, Herr. Du möchtest hier diese Gemeinde segnen. Schenke einen Missionsblick für all das, was du vorhast und wie du sie daran beteiligen willst. Im Namen Jesu. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.